Danke, Jesus, dass dein Name so groß ist und über allem steht. Danke, dass es reicht, wenn wir keine Worte haben, dass wir deinen Namen aussprechen, weil das so viel Kraft hat. Danke, Jesus, dass du heute noch zu uns sprichst. Bitte öffne unsere Herzen, dass wir jetzt in der Predigt von dir empfangen und wirklich Gutes mitnehmen. Amen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, in eure Gesichter zu sehen. Schön, dass wir hier heute zusammen sind, in die Bibel schauen gemeinsam und einen ganz bestimmten Herzschlag uns anschauen. Manchmal verraten die letzten Worte eines Menschen, was ihm wirklich wichtig war. Es gibt diese berühmten letzten Sätze aus Filmen oder aus der Geschichte. Manche sind bewegend, manche tragisch, manche überraschend schlicht. Denn wenn ein Mensch weiß, jetzt bleibt nicht mehr viel Zeit, dann fallen oft die Nebensachen weg und dann sagt man, was wirklich wichtig ist, das Wesentliche. Was wäre jetzt gerade so dein Satz? Ich weiß, bisschen makabere Frage an so einem frühen Sonntagmorgen, aber was wäre dein letzter Satz? Dein letzter Rat, den du dieser Welt hinterlassen könntest? Ich glaube, bei mir wäre es sowas wie, hört einander zu, bevor ihr euch in Schubladen steckt und sucht Jesus von ganzem Herzen. Hoffentlich überrascht mich der Moment nicht und es ist nur noch, wo habe ich eigentlich mein Handy liegen gelassen? Aber vielleicht überleg mal, was ist so dein Wesentliches? Und ich will einsteigen mit einem kurzen Gebet. Lasst uns Jesus einladen in diese Predigt, dass er unsere Herzen öffnet. Jesus, danke für diesen guten Morgen. Danke, dass wir hier miteinander Gottesdienst feiern dürfen zu deiner Ehre. Und Herr, öffne jetzt unsere Herzen. Lass uns ganz ankommen hier im Jetzt bei dir und hören, was du uns heute sagen möchtest. Amen. Unser Predigttext heute handelt auch von so einem letzten Moment. Und zwar befindet sich Jesus in so einem letzten Moment. Wenige Stunden später wird er verraten, verhaftet, gekreuzigt und er weiß das. Und das Faszinierende ist, Jesus nutzt diesen Moment nicht für eine Strategiebesprechung mit seinen Jüngern, nicht für letzte Anweisungen, nicht einmal zuerst für sich selbst, sondern er betet. Und dieses Gebet ist wie ein Blick direkt in sein Herz. Hier hören wir, was Jesus wirklich wichtig ist. Sein letzter Wunsch, seine letzte Fürbitte, das, was bleiben soll, wenn er nicht mehr sichtbar bei seinen Jüngern ist. Und das Verrückte daran ist, dieses Gebet endet nicht mit den 12 Jüngern. Jesus sagt in Vers 20, ich bete nicht nur für sie, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich zum Glauben kommen. Ich bete nicht nur für sie, sondern für alle, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Das heißt, Jesus schaut in diesem Moment durch die Geschichte hindurch, bis heute, bis hier zu uns, bis zu dir und zu mir. Bevor Jesus ans Kreuz geht, betet er für dich. Und deshalb lohnt es sich, heute hinzuhören, was ist Jesus wirklich wichtig für seine Gemeinde? Was ist sein Wunsch für uns, für unsere Hope-Kirche hier, für uns als FEG, für uns als Christen? Was ist das Wesen seiner Kirche? Und der Text beginnt mit den Worten, Jesus beendete seine Rede. Danach blickte er zum Himmel auf und sagte, Vater, die Stunde ist jetzt da. Lass die Herrlichkeit deines Sohnes sichtbar werden, damit der Sohn deine Herrlichkeit sichtbar machen kann. Und dann betet er los. Dass er überhaupt betet, ist nichts Ungewöhnliches. Ständig lesen wir in den Evangelien, dass Jesus betet. Allerdings zieht er sich normalerweise dazu an einen einsamen Ort zurück. Und wir kennen auch nur wenige Gebete sozusagen ausformuliert von Jesus. Meistens sind es nur so kurze Sätze, wie das Gebet im Gethsemane, wo Jesus betet, Vater, lass dein Kelch an mir vorüberziehen, aber dein Wille geschehe. Wir kennen es. Ein ganzes Kapitel Gebet, das sticht hervor. Und auch, dass er laut vor den anderen betet. Und wir schauen mal, was er betet. Vers 2 und 3. Du hast ihm, also Jesus, Macht über alle Menschen gegeben. So kann er allen, die ihm anvertraut sind, das ewige Leben schenken. Darin aber besteht das ewige Leben, dich zu kennen, den einzig wahren Gott und den, den du gesandt hast, Jesus Christus. Und hierüber bin ich gestolpert. Wenn wir ewiges Leben so definieren müssten, dann wäre das wahrscheinlich sowas wie das Kommen nach dem Tod oder halt ewig Leben oder sowas. Aber Jesus definiert hier das ewige Leben als Gott zu erkennen und den, den er gesandt hat. Und wenn man sich anschaut, was dahinter steckt, ist es noch viel erstaunlicher. Das hebräische Wort, das hier für kennen oder erkennen steht, zeigt noch viel, viel deutlicher. Denn es meint nicht einfach ein rationales Kennen, ein Durchschauen von Dingen, ein Verstehen oder Begreifen, wie wir es oft verstehen, sondern es meint eine tiefe, innige Beziehung zu Gott, die Jesus auch hatte. An anderen Stellen wird das Wort auch für Geschlechtsverkehr verwendet. Also wirklich eine tiefe, innige Gemeinschaft zwischen zwei Lebewesen. Das eins werden. Und dasselbe Wort steht für Gott erkennen. Ewiges Leben, Gott erkennen, bedeutet also keine Erkenntnisse im rationalen Sinne. Gott erkennen meint Gemeinschaft mit dem Vater. Diese tiefe, innige Gemeinschaft mit ihm haben und die ganz, ganz intim ist. Und diese Gemeinschaft dürfen wir schon jetzt haben. Vollendet irgendwann im Himmel, aber schon jetzt beginnt das ewige Leben. Das ist ewiges Leben. Ewiges Leben ist nicht einfach nur ewiges Existieren nach dem Tod. Es ist eine Qualität angesprochen, die dieses Leben ausmacht. Das ewige Leben zusammen haben heißt, so sagt Jesus, dich kennen, den einzig wahren Gott und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Also es geht hier um eine Beziehung zu Gott. Gott zu kennen, das ist ewiges Leben. Jesus zu kennen, das ist ewiges Leben. Ewiges Leben ist, in seine von Gott, dem Schöpfer, gegebene Bestimmung zu finden. Als geliebtes Du, das in gehalten Beziehung zu sich selbst, zu Mitmenschen und zu Gott lebt. Das ist ewiges Leben. Das ist angebrochenes Reich Gottes, das es in deinem Leben einnimmt. Eine göttliche Realität, die schon jetzt zu deiner Lebensrealität wird. Das ewige Leben beginnt jetzt. Sobald du Jesus Christus als deinen Herrn und dieses Geschenk der Beziehung mit Gott angenommen hast, dann beginnt das ewige Leben und ich merke, das macht richtig was mit meiner Art zu leben und das Leben anzuschauen. Wir leben nicht nur noch mit der Perspektive Ewigkeit, die auch gut ist und auch toll auf die Vollendung nach dem Tod hinzufiebern, aber wenn ich schon jetzt etwas von diesem ewigen Leben, dieser göttlichen, vollendeten Realität erleben kann, die schon jetzt mein Leben prägen und erfüllen kann, wie Hammer ist das? Und daher meine Frage heute Morgen an dich. Wo erlebst du schon jetzt ewiges Leben? Wo erlebst du, dass du in deine vom Schöpfer Gott selbst gegebene Bestimmung hineinfindest? Als geliebtes Gegenüber Gottes, in Beziehung mit ihm, in zunehmend geheilter Beziehung zu dir selbst und in zunehmend geheilten Beziehung zu deinen Mitmenschen. Wo merkst du, dass er immer mehr Raum in deinem Leben eingenommen hat oder einnimmt, dich in seiner Liebe annimmt und die Begegnung mit ihm dich verändert? Wo erlebst du, dass du Gott erkennst und den, den er gesandt hat und in diese intime Beziehung mit ihm findest? Wo erlebst du ewiges Leben schon? Und schauen wir mal weiter, Vers 11 und 12. Ich bleibe nicht länger in der Welt. Ich komme ja zu dir. Aber sie bleiben in der Welt. Heiliger Vater, bewahre sie in der Gemeinschaft mit dir, die ich ihnen verkündet habe. Dann gehören sie zusammen, so wie wir untrennbar eins sind. Solange ich bei ihnen war, habe ich sie in der Gemeinschaft mit dir bewahrt, die ich ihnen verkündet habe. Und in Vers 21 und 23, sie sollen alle untrennbar eins sein, so wie du, Vater, mit mir verbunden bist und ich mit dir. Dann können auch sie mit uns verbunden sein. Dann kann auch diese Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit weitergegeben, die du mir gesandt hast, denn sie sollen eins sein, so wie wir eins sind. Ich bin mit ihnen verbunden und du mit mir, damit sie untrennbar eins sind. Daran soll diese Welt erkennen, du hast mich gesandt und du liebst mich, so wie du mich und du liebst sie, so wie du mich liebst. Jesus betet weiter, dass Gott seine Nachfolger in eben diese Gemeinschaft mit dem Vater, mit Jesus Christus, bewahrt, wenn er nicht mehr unter ihnen auf der Erde sein wird. Und Jesu Gebet, ich habe meinen Teil gemacht, Gott, jetzt bist du dran. Und er weiß genau, was für die Menschen das Umfochtenste, das Herausforderndste überhaupt sein wird, Einheit. Das Einssein mit Gott und Jesus Christus, also in dieser Gemeinschaft mit ihm zu bleiben, wie die Reben am Weinstock. Und genauso die Einheit untereinander. Jesus weiß genau, was schwierig werden wird, wenn er nicht mehr da ist. Ein Gebet, das immer wieder kommt, dass sie eins seien, wie Vater und Sohn eins sind. Und wenn wir uns so die Geschichte anschauen, der Christen so bis heute, dann sehen wir, dass Jesu Gebet ziemlich vorausschauend war. Er weiß genau, dass die Menschen gerade mit der Einheit Probleme bekommen werden. Dass sie zwar Glieder eines Leibes sind, aber dass sie sich nicht so benehmen. Dass es immer wieder umfochten sein wird. Dass Christen nicht eins sind und dass auch das Einssein mit dem Vater und dem Sohn, also eine lebendige Beziehung mit Gott, schnell in Vergessenheit gerät oder untergeht bis heute. Und es ist total spannend, dass dieses Einssein mit Gott und Einssein untereinander in den Bibelstellen hier quasi gar nicht so richtig zu trennen ist und ganz nah beieinander liegt. Ich fasse die Stellen mal kurz zusammen. Jesus sagt in etwa, er in mir, ich in ihm, er und ich in euch, ihr in mir und ihm und alle eins, so wie er eins und ich eins. Alles klar, oder? Und das ist hier nicht einerlei. Ich versuche das einmal in vernünftiges Deutsch des 21. Jahrhunderts zu übersetzen. Erstens, Gott geht es um die tiefe, kostbare, liebevolle, gegenseitige, aufopfernde, erfüllende, dienende, tragfähige, lebendige, respektvolle, vergebende, gnadenbringende, himmlische und ewige Freundschaft zwischen Gott und Jesus. Und zweitens, Gott geht es um die tiefe, kostbare, liebevolle, gegenseitige, aufopfernde, erfüllende, dienende, tragfähige, lebendige, respektvolle, vergebende, gnadenbringende, himmlische und ewige Freundschaft zwischen Gott und Jesus und uns. Und drittens, Gott geht es um die tiefe, ihr wisst es, himmlische, ewige Freundschaft zwischen Gott und Jesus und uns und zwischen uns und allen Menschen. Also es wird deutlich, es lässt sich nicht so richtig trennen. Und ich glaube, darin liegt auch der Schatz der Einheit, ein Rezept für die gelingende Einheit. Jesu Einssein mit dem Vater, als er auf der Erde war, gründete einerseits im Gebet, wenn er sich immer wieder zurückzog, um Gemeinschaft mit seinem Vater zu leben. Es war die Zeit, in der er sich immer wieder mit ihm synchronisierte, wo er nach dem Willen Gottes fragte, Zeit mit ihm und seiner Gegenwart verbrachte, Entscheidungen durchsprach, das Leben durchsprach, Gemeinschaft mit ihm lebte. Und wir hatten in der FEG das letzte Jahr das Jahresthema Nachfolge und haben uns da vor allem mit dem Buch von John Macoma, Practicing the Way, beschäftigt. Vielleicht kennt das der eine oder andere auch. Und er geht ganz stark von Jesus als Rabbi aus. also einem jüdischen Lehrer, der Lehrlinge um sich scharte, die rund um die Uhr mit ihm gingen und von ihm lernten. Und ganz konkret geht es da um drei Ziele eines Jüngers. Erstens, mit Jesus zusammen zu sein, mit ihm Zeit verbringen, bei ihm sein. Und das zweite, Jesus ähnlicher werden, von ihm lernen. Und das dritte, handeln, wie Jesus gehandelt hat. Also das machen, was Jesus auch gemacht hat. Noch diese Ziele beschreiben diese Art Synchronisation mit dem Vater in eins sein und eins bleiben. Zeiten des Gebets, Zeiten in der Gegenwart Gottes, im Gespräch mit ihm, das Lesen der Bibel. Das hilft uns, in der Beziehung mit Gott zu bleiben. In dieser Einheit mit ihm zu bleiben. Und unseren Willen und die verschiedenen Bereiche unseres Lebens immer wieder mit ihm und seinem Willen zu synchronisieren, ihm ähnlicher zu werden und schließlich das zu tun, was ihm wichtig ist. Außerdem war Jesus, wie auch wir es heute sind, durch den Heiligen Geist in so einer Dauer-Connection mit Jesus, mit dem Vater. Er ermöglichte, dass wir dauerhaft nicht nur in ausgewählten Gebetszeiten, sondern immer in dieser direkten Beziehung zum Vater stehen können. Und dass wir im Alltag und immer wieder Begegnungen mit ihm haben können, die uns verändern und uns eins machen mit dem Vater. Der Heilige Geist ermöglicht diese dauerhafte Beziehung mit dem Vater. Und das Einssein ist dabei nicht als Verschmelzung gedacht, das Ich löst sich ins Du auf oder das Du wird vereinnahmt vom Ich. Das, was Jesus sagt mit dem Vater, der Vater und ich sind eins, nicht ein näher, sondern eins, zeigt ein gegenseitiges Bezogensein aufeinander. Einheit als Gemeinschaft, als lebendige Beziehung miteinander. Und diese Einheit mit Gott, diese Beziehung mit ihm, der Blick auf Jesus, sorgt dafür, dass wir auch untereinander eins sein können. Wir als Christen, generell als Menschen, sind so schnell darin, die Unterschiede zu sehen. Das, was uns trennt. In den Gemeinden haben wir vielleicht unterschiedliche Arten, unseren Glauben auszuleben. Wir legen die Betonung auf unterschiedliche Bibelstellen. Wir kommen zu unterschiedlichen Schlüssen in ethischen Fragen. Aber im Blick auf Jesus, auf unsere gemeinsame Mitte, da wird Einheit möglich. Und wir rücken plötzlich zusammen. Und ich stelle mir das wie so ein Dreieck vor. Jesus oben und du und ich unten. Und je mehr wir uns Jesus nähern, desto mehr nähern wir uns auch einander. Und für diese Einheit mit ihm und dem Vater und untereinander betet er. Und er spitzt seinen Wunsch noch zu, indem er in Vers 23 betet: Ich bin mit ihnen verbunden und du mit mir, damit sie untrennbar eins seien. Und daran soll die Welt erkennen, du hast mich gesandt und du liebst sie, so wie du mich liebst. Also nicht nur an der Liebe, wie in den Kapiteln zuvor, sondern auch an der Einheit zueinander und zum Vater soll die Welt erkennen, wer Gott ist, also ihm begegnen, seine Liebe für die Menschen erkennen. Und nun die Anfrage an dich und mich: Wie ist das bei uns? Wo gelingt uns das gut, dass wir im Blick auf Jesus eins sind? Wo rutscht unser Blick doch auch immer wieder auf die Unterschiedlichkeiten und weg von Jesus? Wo gelingt es uns, ein Leib mit vielen Gliedern zu sein? Wo sind wir Vorbild in Liebe und Einheit nach außen? Und wo fällt uns das schwer? Lass uns da gemeinsam immer weiter wachsen in unserer Liebe und Einheit und hin zu Jesus. Was für starke zwei Punkte, die Jesus betet. Ewiges Leben, das schon jetzt beginnt, indem die Menschen Gott und den Vater und ihn den Sohn erkennen und die Beziehung zu ihm, das Einswerden und das im Blick mit ihm verbunden sein. Und nun geht Jesus in seinem Gebet noch einen letzten Schritt weiter. Ich lese die Verse 14 bis 18. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und jetzt werden sie von dieser Welt gehasst, denn sie gehören nicht zu dieser Welt, so wie auch ich nicht zu ihr gehöre. Ich bitte dich nicht, sie aus dieser Welt wegzunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Sie gehören nicht zu dieser Welt, so wie ich nicht zu ihr gehöre. Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die heilig sind. Dein Wort ist die Wahrheit. So wie du mich in die Welt gesandt hast, genauso habe ich sie in die Welt gesandt. Was für Worte. Auch ein bisschen christliches Gefloskel. Aber lass uns mal schauen, was das bedeutet. Was meint Jesus jetzt genau damit, wenn er sagt, sie gehören nicht zur Welt? Sie sind jetzt ja keine Außerirdischen, sie sind noch Menschen, aber er kommt vom Himmel. Jesus ist Gottes Sohn, geboren als Mensch, kehrt aber wieder zurück zu Gott. Aber dass er sagt, seine Jünger gehören nicht zu dieser Welt, was bedeutet das? Es bedeutet, dass durch den Glauben an Gott, durch die neue Zugehörigkeit zu Gott, durch das ewige Leben, sind diese Jünger verwurzelt mit dem Himmel. Sie haben eine neue Zugehörigkeit zum Himmel. Sie sind nicht mehr irdische Bürger, sondern himmlische Bürger. Und das ist eine neue Zugehörigkeit, ein neues Eigentumsverhältnis. Diese Jünger gehören nicht mehr zu sich selbst oder irgendjemand hier auf der Erde, sondern sie gehören zu Gott. Und das beschreibt Jesus. So wie er selbst zu Gott und zum Vater, zum Himmel gehört, gehören auch seine Jünger zum Himmel. Und jetzt kommt was Interessantes. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt herauszunehmen. Ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Warum nimmt Gott seine Kinder, seine Söhne und Töchter nicht aus der Welt heraus? So wie Jesus auch. Warum sind wir überhaupt noch hier auf der Erde? Und es gibt nur einen Grund, warum wir als himmlische Bürger hier auf der Erde sind, damit wir von Gottes großen Taten erzählen. Damit wir diesen Wunsch von Gott, den Jesus am Anfang seines Gebets formuliert hatte, erfüllen. Du hast mir Macht über die ganze Menschheit gegeben, damit allen, die du mir anvertraut hast, das ewige Leben geschenkt werden kann. Gott möchte jedem Menschen das ewige Leben schenken. Wir sind Gottes verlängerte Arme und Beine in dieser Welt. Und es ist so wichtig, dass wir das kapieren. Das ist der Grund, warum wir hier sind. Wir Christen, wir richten uns ganz gerne in unseren Gemeinden ganz gemütlich ein, bleiben am liebsten in unseren gemütlichen Christenkreisen und nehmen uns ein Stück aus der Welt. Ganz nach dem Motto, ich gehöre ja zu Gott, ich muss mir Zeit nehmen für Gott, ich ziehe mich zurück in meine vier Wände und bete zu Gott und lese Bibel und warte auf die Ewigkeit. So ein klösterliches Dasein, Rückzug aus der Welt. Aber was Jesus hier betet, widerspricht dem total. Er sagt, wir müssen sogar mitten in diese Welt hinein. Daran wird Gottes Kraft und Gottes Macht deutlich. Nicht bei mir zu Hause in meinem Kämmerlein, wenn ich alleine bin und bete und singe. Und auch das ist wichtig, da hole ich mir meine Kraft, meine Ausrichtung, meine Synchronisation mit Gott. Aber dann müssen wir wieder raus. Wir sind Gesandte. Und in dieser Welt, wir kennen diese Bibelstelle mit die Ernte ist groß, aber es sind so wenige Erntearbeiter da. Und ich glaube, das ist, weil die ganzen Erntearbeiter unter den Bauern chillen. Die bleiben in ihrer Scheune, in ihrem schönen, gemütlichen Bauernhaus und chillen da und gehen nicht die Ernte einfahren. Wir sind Gesandte, so wie du mich in die Welt gesandt hast. Ja, wie hat Gott Jesus in die Welt gesandt? Als Mensch, nackt, arm, er hat irgendwo angefangen, in Bethlehem, irgendwo in einer Familie. Er hat dann als Handwerker gearbeitet, er hat einen Beruf gelernt, war verwurzelt in der Gesellschaft, ein normales Leben. Hat im Tempel gelehrt, hat sich gestritten mit den Gelehrten und war mit den Menschen unterwegs. Er war immer mit Menschen zusammen und musste zusehen, dass er überhaupt Zeit für sich hatte. Jesus hat sein Leben verschwendet in dieser Welt. Und da können wir nicht so tun und sagen, ja, wir haben ja jetzt die Wahrheit gefunden und die behalten wir jetzt ein bisschen für uns. Wenn jemand wissen will, was wir glauben, dann soll er kommen. Die Menschen wissen ja, wo wir sind. Hier ist ja unsere Kirche. Und ich wohne dort. Also die Menschen wissen doch, wo sie hinkommen können. Und das ist ein bisschen provokant formuliert heute Morgen. Und als ich mich für diesen Text entschieden habe, habe ich ehrlich gesagt auch nicht gedacht, dass mich die Predigt zu so einem herausfordernden Moment bringt. Ich dachte, ja, wir gucken uns dieses schöne Gebet an, das ist ja auch total berührend, ein bisschen mehr Einheit unter den Christen ist ja auch wichtig. Aber dieses Gebet, dieser letzte Wunsch für uns Menschen, das fordert mich richtig heraus. Das ist eine große Anfrage an mein Leben. Neben der Frage, wie es mit dem Einssein mit Gott und untereinander aussieht, fragt mich der Text, wo stehe ich in dieser Welt? Nebendran, in meinem kleinen, schönen, gemütlichen Häuschen oder mittendrin? Wo stehst du? Und so müssen wir Vers 18 nochmal lesen. So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie, meine Jünger, uns, dich und mich in diese Welt gesandt. Dieses Wort der Sendung, gesandt sein, es wird in lateinischer Sprache mit dem Wort Mission übersetzt. Mission ist nichts anderes als gesendet sein von Gott in diese Welt hinein. Lässt du dich in diese Welt hineinsenden, die um dich rum ist, mit Gottes Kraft, mit Gottes Hilfe? Ich schließe. Wenn wir Johannes 17 lesen, dann lesen wir nicht einfach irgendein Gebet. Wir hören Jesus kurz vorm Kreuz. Wir hören das, was ihm am allerwichtigsten am Herzen liegt. Und sein Wunsch für seine Gemeinde ist erstaunlich klar. Jesus betet nicht zuerst für Erfolg, nicht für Einfluss, nicht für große Gebäude, perfektes Programm, volle Gottesdienste. Er betet dafür, dass Menschen ewiges Leben finden, also echte Beziehung mit Gott. Dass seine Nachfolger eins sind mit Gott und miteinander. Und dass sie mitten in dieser Welt leben als Gesandte. Das ist das Wesen der Gemeinde. Eine Gemeinschaft von Menschen, die Gott kennen, die mit Jesus leben, die sich immer wieder auf ihn ausrichten und die nicht sich um sich selbst kreisen, sondern gesandt sind zu den Menschen. Und vielleicht merken wir heute bei diesem Text, das ist gleichzeitig richtig schön, aber auch richtig herausfordernd. Denn Jesus lädt uns nicht in bequemes Christsein ein. Er ruft uns in Beziehung, in Einheit und in Sendung. Und vielleicht ist heute Morgen genau die Frage dran, wo stehe ich gerade? Bin ich noch verbunden mit Jesus oder laufe ich gerade eher allein? Wo lasse ich Einheit zu? Und wo halte ich lieber Distanz? Und lebe ich wie eine Gesandte, ein Gesandter in diese Welt hinein? Oder habe ich es mir vielleicht doch ein bisschen bequem in meiner christlichen Bubble gemacht? Und das Faszinierende ist, Jesus spricht diese Dinge nicht als Druck über uns aus, er betet sie über uns. Bevor wir überhaupt irgendwas leisten können, steht da zuerst ein Jesus, der für uns bittet, der uns liebt, der uns beim Vater nicht vergisst, der möchte, dass wir Leben finden. Und deshalb dürfen wir heute neu antworten: Jesus, ich will mit dir verbunden bleiben. Mach mich eins mit dir und hilf mir, mit anderen in dieser Einheit zu leben. Und zeig mir, wo du mich ganz neu in diese Welt hineinsendest. Lass uns ein bisschen Zeit nehmen, um nochmal darüber nachzudenken und Jesus zu fragen, was ist heute Morgen für mich dran?